Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Es ist schön, nochmal hier vorne zu stehen. Es kommt irgendwie so lang vor. Wir waren ja weg gewesen vor 2 Wochen. Ähnliche Situation, hat der Jürgen hier vorne gestanden, hat ein Bild von euch gemacht. Da waren wir gerade am Weg durch die Negev-Wüste. Wir hatten nämlich Wireless Lane im Bus gehabt. Da kam das direkt. Das war echt ein Erlebnis gewesen, einfach den Cruise von euch zu sehen. Wir waren gerade am Weg zum Grab Ben-Gurions. Genau. Ich werde auch 2 Sachen noch mit einbauen in die Predigt von heute, was Israel betrifft, also 2 Bilder. Die passen nämlich sehr, sehr schön zum Text. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt gemeinsam die Bibel aufschlagen, und zwar 1. König, Kapitel 21. Wir sind nach wie vor ja hier in unserer Serie drin. Keine Entscheidung ist eine Entscheidung, und ich entscheide mich jetzt gerade, dieses Ding hier zu bewegen, aber es geht irgendwie nicht. Okay, dann müsst ihr es steuern, oder? Geht's? Okay, etzetle. Gut, 1. König, 21, Vers 1 bis 16. Ich hätte nie gedacht, wie treffend diese Predigtserie, wie dieses Thema ist. Jürgen hat das sozusagen entschieden, oder hat uns gemeinsam entschieden, er hat den Vorschlag gemacht für diese Serie, aber das passt so super gut. Und wir kommen immer wieder, in jedem Text kommen wir an diese Thematik der Entscheidung oder auch der Keinentscheidung. Wir gehen jetzt heute mal weiter, und ich glaube, wir erleben auch darin, dass dieser Text einen sehr aktuellen Bezug hat. Ich habe den Eindruck, es gab selten eine Zeit, okay, ich habe in keiner anderen Zeit gelebt, aber so, was man so kennt aus der Geschichte, eine Zeit, wo Menschen so zaghaft waren, Entscheidungen zu treffen und vorwärts zu gehen, Risiko einzugehen, wie in unserer Gesellschaft. Darum passt meines Erachtens nach der Text sehr gut. Schon vor 25 Jahren sagte mal ein Theologielehrer, während ich da in der Bibelschule war, mitten im Unterricht: Ihr seid eine entscheidungsfaule Generation. Ja, hat er uns so einfach in den Kopf geknallt. Wir dachten, wir sind so die Super-Checker hier. Und dann kriegst du so mal eben gesagt, ja, ihr seid eigentlich alles faule Kerle. Entscheidungsfaul. Und das passte bei mir, das war wie so ein prophetisches Wort. Ich war nämlich da gerade frisch verliebt in Sarah und war da in meiner Entscheidungsfindung immer relativ zaghaft, ja. Und dieses soll ich nicht, gibt es ja auch so ein Lied, wurde früher mal gesungen. Auf jeden Fall hat mir das noch den letzten Kick gegeben. Ich habe die Entscheidung getroffen, wobei das war damals noch verboten gewesen. Also wer eine Freundschaft anfing, musste eigentlich die Schule verlassen. Da gab es noch richtig strenge Sitten und Gebräuche. Aber ich habe mich entschieden für die Schule und dann auch für sie. Und gleichzeitig konnte ich da bleiben. Ja, also diese Entscheidungsgeschichte ist auch ein Thema, was mich bewegt hat von meiner Jugend, in meinem Erwachsenensein. Und ich habe mich sehr, sehr schwer getan, Entscheidungen zu treffen. Also ich war schon ein Kind unserer Zeit gewesen und habe den Eindruck, es hat eher noch zugenommen, diese Zaghaftigkeit. Und das werden wir uns heute auch anschauen. Vor allen Dingen werden wir uns anschauen, das Thema lautet das Dilemma der fehlenden Entscheidungen. Was ist denn, wenn ich diese Entscheidung nicht treffe? Keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Was ist denn dann? Wir werden heute erleben, dann treffen tatsächlich andere Leute Entscheidungen für uns. Jürgen hat vor 2 Wochen bereits das Kernproblem von König Ahab auf den Punkt gebracht. Es geht um fehlende Identität. Das werde ich auch heute nochmal aufgreifen. Das geht wie so ein roter Faden durch diese ganzen Geschichten. Und wir schauen uns jetzt mal den Text an. 1. Könige 21 ab Vers 1. Überschrieben mit Nabots Weinberg. Und es geschah nach diesen Ereignissen: Nabot, der Jesraeliter, hatte einen Weinberg, der in Jesrael war. Und zwar gleich neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Die Jesrael-Ebene, jetzt habe ich endlich auch mal Bilder und kann euch mal ein bisschen zeigen, wie es da so aussah. Hier habt ihr ein Bild, das ist nicht irgendwie hier die Schwäbische Alb oder so, sondern das ist die Jesrael-Ebene vom Karmel aus betrachtet, da wo Elia mit den Baalspriestern kurzen Prozess gemacht hat. Nun schlaue Leute unter euch, schlaue Theologen unter euch werden sagen, Moment mal, was hat denn der in der Jesrael-Ebene zu suchen? Die war nämlich ziemlich weit nördlich in Israel und er war doch in Samaria, hatte er seinen Palast. Vermutlich hatte er dort da seine Sommerresistenz gehabt oder sonst irgendwas. Ja? Er hat ja verschiedene Paläste gehabt. Gut, es heißt in Vers 2 weiter. Irgendwie habe ich hier ein bisschen Probleme. Ab Vers 2. Und Ahab redete zu Naboth und sagte, gib mir deinen Weinberg. Er soll mein Gemüsegarten werden. Denn er ist nah bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den. Oder wenn es besser ist in deinen Augen, gebe ich dir Geld als Kaufpreis für ihn. Also alles in allem scheint das hier ein ganz normales Kaufangebot zu sein, ist ja an sich nicht verkehrt. Machen wir ja auch heute. Zwar fragt man sich, wie man ein Weingut auflösen kann und einen Gemüsegarten da anlegen oder einen Kräutergarten. Ist schon ein bisschen eine bescheuerte Idee, aber Ahab konnte es sich ja leisten. Ja. Und wir lesen hier weiter, Vers 3, aber Naboth sagte zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Jetzt könnte man natürlich auch mal ganz einfach fragen, warum muss er da so fromme Sprüche klopfen? Kann er nicht einfach sagen, okay, mach mal ein Angebot und hin und her. Warum bringt er Gott ins Spiel? Und das ist jetzt eine ganz interessante Geschichte. Was wir nämlich nicht wissen, Ahab forderte oder wollte diesen Boden kaufen, dass er ihm übereignet wird. Ja? Das Problem war aber, dass nach dem Gebot Gottes, ihr könnt das im 3. Mose 25 nachlesen, das nicht möglich war. Grund und Boden gehörte grundsätzlich Gott. Und Gott hatte das so eingerichtet, dass alle Israeliten, jeder Einzelne, für alle Generationen Grundstück bekommt, außer den Leviten. Ja? Jeder bekam Grund und Boden. Und dieser Grund und Boden hat Gott als oberste Autorität dem Volk, jedem Einzelnen vermacht und hat gesagt, dieser Boden gehört euch für alle Generationen und für alle Zeiten, übrigens bis heute. Das ist Gottes Gebot gewesen. Wenn man ein Stück verkaufte, konnte man es, man konnte nichts verkaufen, man konnte nur verpachten. Und das ging dann nach 50 Jahren im sogenannten Jubeljahr, ging das wieder zurück an den Besitzer. Das heißt, wenn natürlich nur noch 20 Jahre waren bis zu diesem sogenannten Jubeljahr, wurde die Pacht immer niedriger oder das Stück, der Preis wurde immer niedriger. Weil es ging nachher wieder zurück. Was Ahab hier fordert, Ahab fordert dieses Grundstück für sich und Naboth sagt, es geht nicht, ich darf das gar nicht. Ich will es auch nicht. Das Problem wäre nämlich gewesen, hätte er das gemacht, ihm das übereignet, wären im Jubeljahr spätestens, beziehungsweise er wollte ja einen Tausch anbieten, er sagt, ich gebe dir ein anderes Stück, dann wären in diesem sogenannten 50. Jahr, hätte das Königshaus das Stück wieder zurückgefordert, weil es wäre ja nicht Naboth gewesen und er hätte mit leeren Hosentaschen dagestanden. Also es wäre seine Vernichtung gewesen, seine Existenz wäre vernichtet worden. Ganz interessante Geschichte, wenn man das mal so genau mal nachvollzieht. Also es war überhaupt nicht möglich, was Ahab hier einfordert. Dann heißt es weiter in Vers 4, ihr müsst oben weiterdrehen. Da ging Ahab in sein Haus missmutig und wütend über das Wort, das der Jesraeliter Naboth zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Gesicht ab und aß nichts. So macht ihr das auch, oder? In den Mediamarkt geht und er wollte was kaufen, es ist weg, geht er nach Hause, grummelt und brummelt und es ist so schlimm. Wie ein kleines Kind, was seinen Wunsch nicht erfüllt bekommt, ja, sein Eis nicht bekommt oder irgendwas. Wie würden wir das bezeichnen, wenn ein erwachsener Mensch sich so verhält? Mit welchem Wort? Kindisch oder unreif? Kindisches Verhalten. Doch die Geschichte hört hier nicht auf. Bitte nächste. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und sagte zu ihm, warum ist denn dein Geist missmutig und warum isst du nichts? Er sagte zu ihr, weil ich zu dem Jesraeliter Naboth geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld und wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Er sagte aber, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Das sagte seine Frau Isebel zu ihm, du, zweimal steht das hier, gehen wir gleich mal drauf ein, übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jesreeliters Naboth geben. Was für eine tolle Frau, die einem den Wunsch von den Lippen abliest, oder? Wer hat alles so eine Frau? Oh, das war jetzt ein Fehler. Das war jetzt ein Fehler. Das war ein Trick, ja? Das ist schön, ja? Das sagt man so, hey, ich habe so eine tolle Frau, die erfüllt mir alle meine Wünsche. Aber kann auch fatal sein. Denk mal an eine Erziehung, an ja, Erwachsene und Kinder, Mutter und Kind. Was passiert, wenn du deinem Kind alle Wünsche erfüllst? Du sagst so, ich bin ja nicht das Kind von meiner Frau. Hoffentlich nicht. Ja, es gibt auch Frauen, die haben nicht nur zwei Kinder, sondern alleinerziehend mit drei Kindern. Das gibt's. Da haben wir wieder das Thema der fehlenden Entscheidung. Ja, hier haben wir ein da könnte man alleine einen Erziehungsvortrag, einen Ehevortrag drüber halten. Natürlich auch einen Erziehungsvortrag. Was passiert, wenn du alle Wünsche deines Liebsten erfüllst? Eine Ehe ist ein Stück weit auch so eine Art Korrektiv. Eigentlich sind es zwei erwachsene Menschen. Man redet über Dinge. Man streitet auch manchmal über Dinge. In diesem Fall hätte, wenn Isabel wirklich gut drauf gewesen wäre, sich richtig verhalten hätte, hätte sie ja irgendwie das auch mal in Frage stellen müssen. Zuerst mal hätte sie ihm mal gewaltig das Gesicht gewaschen, dass dieser erwachsene Mann da im Bett liegt und weint da um einen Weinberg. Kindisches Verhalten. Der Mann, ein Kindskopf, der nicht Mann einer Frau ist, sondern eigentlich das Kind dieser Frau. Ein Mann, der nicht Führung übernimmt, das lesen wir ja eben hier, sondern sich hinter seiner Frau versteckt. Das ist so tragisch. Aber das ist nicht nur damals, das ist auch heute oftmals so. Und ein Mann, der eigentlich die Rolle eines Königs von Israel hat und dieser nicht gerecht wird, weil seine Frau eigentlich regiert im Hintergrund. Also mal wieder Totalversagen von Ahab auf der ganzen Linie. König Ahab, keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Übrigens, schauen wir uns nochmal die Aussage an, Vers 7. Du, sagt Isabel, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Ist zweifach falsch. Was sagt sie hier? Sie sagt, du bist doch König. Du bist doch der King. Dieser Naboth ist doch nur ein einfacher Mensch. Du kannst ihm doch den Weinberg wegnehmen, wenn du willst. So lief das damals, so läuft das doch teilweise heute. So wird Macht missbraucht. Aber da sehen wir Wahnsinn. Gott hatte Israel auserkoren als Volk, um Menschen zu zeigen, wie Leitung funktioniert, wie Führung funktioniert. Bei Gott hat tatsächlich der Schwache die gleichen Rechte wie der Starke. Denn Ahab war zwar König, aber es gab einen König, der über ihm war. Und dieser König über ihm sagte, du kannst nicht einfach einem anderen irgendwas wegnehmen. Du bist doch König. Ja, er war König, aber es war nicht sein Recht, das zu tun. Weil dieses Land stand unter dem Schutz des eigentlichen Königs. Und zum anderen stimmt das in zweifacher Linie nicht. Denn wer war in Wirklichkeit König? Isabel. Sie war die eigentliche Herrscherin. Übrigens, das mit dem König, das kannst du ganz viel in den Psalmen lesen. König David sagt zum Beispiel im Psalm 24, Vers 8, wer ist König? Die Antwort wäre David. Und er beantwortet es so, Jahwe ist König, Gott ist König, immer wieder. Also in dieser Landfrage konnte er sich nicht über Jahwe hinwegsetzen. Doch weil er so eine Memme war, war Isabel, die eigentliche Königin, die eigentliche Herrscherin, und sie handelt jetzt. Und das sehen wir jetzt in den nächsten Versen. Bitte mal Vers 8. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit seinem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Überlegt euch das mal. Isabel schreibt Briefe im Namen Ahabs. Der muss das nicht mal unterzeichnen, das hat sich alles irgendwie erledigt. Du sagst, ja, geht's eigentlich noch? Ahab hockt zu Hause, liegt zu Hause auf seinem Bett. spielt Gameboy oder irgendwas, ja? Wir sehen, was für eine Null, im Grunde genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, er war eine Null. Er hat überhaupt keine Autorität gehabt, dieser Typ. Wir lesen weiter, Vers 9. Und sie schrieb in den Briefen Folgendes: Ruft ein Fasten aus. Wofür fastete man damals? Um abzunehmen? Nein. Man fastete, wenn irgendwo eine Not da war. Vermutlich gab es in dieser Zeit, gerade wo diese Geschichte spielt, eine Krise, eine Not. Und Isabel nutzt diese Gelegenheit und ruft ein Fasten aus. Und man fastete und betete, um von Gott zu hören, was oder wer das Problem war. Genau das passiert jetzt hier. In Vers 9 heißt es weiter: Und lasst Naboth oben an im Volk sitzen. Also Naboth war kein No-Name. Das sehen wir hier dran. Er hatte irgendwie eine Funktion. Und dann setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit. Also die wirklich auch schon geübt waren für Isabel. Dass sie gegen ihn zeugen, indem sie sagen: Du hast Gott und den König gelästert. Sprich, eigentlich auch sehr geistlich verpackt. In 5. Mose 17 heißt es, man soll fasten, man soll beten, man soll hören. Und dann heißt es auch weiter: Wenn du irgendwas hörst, dann nimm dir einen Zeugen dazu, zwei Zeugen, dann ist die Sache wahr. Also die macht das ganze Ding ziemlich geistlich. Und dann heißt es weiter: Und dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. So einfach geht das. Ja, so funktioniert Propaganda. Gesellschaftliche Manipulation. Und so schnell hat man den Schuldigen für die Krise gefunden. Das passiert besonders dann, wenn Krisensituationen da sind, dass du eine größere Gruppe oder ein ganzes Volk auf die Seite bekommst. Das können wir bei uns sehen in unserer Vergangenheit im Dritten Reich. Wer war schuld am Anfang? Die Juden. Und weil Krise da war, Not da war, Propaganda da war und einer, der die richtigen Worte hatte und dann noch im Namen der göttlichen Vorsehung handelte und redete, glaubten ihm viele, auch viele Kirchen. Die Schuldigen waren gefunden. So funktioniert das und da müssen wir echt aufpassen. Wir leben ja in einem freien Land mit freier Presse und frei, frei, frei. Aber so funktioniert das auch bei uns. Und deswegen müssen wir aufpassen, besonders in einer Zeit, wo wir so von News, von Nachrichten überschüttet werden. Du hast vielleicht auch eine App an deinem Handy, da kommt alle 5 Minuten eine neue Neuigkeit und du nimmst das alles für bare Münze. Auch dadurch kannst du gewaltig manipulieren. Du kannst Gesellschaften manipulieren durch irgendwelche Meinungen und dann hast du die Guten, nämlich die Mainstream sind, die mit der Masse schwimmen und dann gibt es immer ein paar Böse. Ein paar, die man outet. Da wird einfach ein Satz drüber geschrieben und Leute glauben das einfach. Neulich war ein Artikel, ich bin sogar jetzt mal abgelichtet in einer Zeitschrift. Endlich. Ja. Schönes Bild übrigens. Da steht oben drüber: Stuttgart, die Brutstätte dubioser, zwielichtiger Freikirchen. Ich hatte ein wunderbares Interview gehabt mit einer jungen Dame und habe gedacht: Ach, ich probiere es einfach mal. Habe total unverfängliche Sachen da erzählt. Und man macht einfach eine Überschrift oben drüber. Also das, was sie dann wiedergegeben hat, das war alles gut, aber durch diese Überschrift nimmt das Ding natürlich eine bestimmte Richtung an. Und das kann man schreiben. Du kannst dir das erlauben, weil das ist dieses Mainstream-Denken. Und vielleicht denkst du das auch, wo bin ich hier gelandet? Und vielleicht bestätigt das meine Aussage jetzt auch, aber mach dir selbst Gedanken, unterhalte dich mal hier mit diesen lieben Menschen, die hier stehen und sitzen. Sitzen natürlich. Gut. Das ist meines Erachtens nach, dieses ganze Ding nennt sich meines Erachtens nach Geist Isabels. Das ist ein Geist, der da ist, ein Manipulationsgeist. Und dieser Geist wird dann wirksam, wenn ich nicht in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen, wenn ich keine eigene Identität habe und wenn ich mich hin und her schubsen lasse. Dazu gleich mehr. Das heißt dann im Vers 11, da taten die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die in der Stadt wohnten, wie Isabel zu ihnen gesandt hatte, so wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihn gesandt hatte. Grund dafür ist uninteressant, was macht er halt, was Angst, was unbedingter Gehorsam. Sie tun einfach. Wird schon richtig sein. Sie riefen also ein Fasten aus und ließen Naboth oben an dem Volk sitzen. Dann kamen die beiden Männer, die Söhne der Bosheit, und setzten sich ihm gegenüber. Und die Männer der Bosheit zeugten gegen ihn, gegen Naboth, vor dem Volk, indem sie sagten, Naboth hat Gott und den König gelästert. Dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn, und er starb. Und sie sandten zu Isebel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt worden und ist tot. Und so geschah, als Isebel hört, dass Naboth gesteinigt worden und tot war, sagte Isebel zu Ahab, mach dich auf, nimm in Besitz den Weinberg des Jezreelites, das Naboth, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben, denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot. Und es geschah, als Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte sich Ahab auf, um in den Weinberg des Jezreelites Naboth hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Okay, fragt nicht groß nach. Wie hat mal ein bekannter Pastor gesagt, dieses Rindvieh, ja, habe ich gehört in der Predigt, hat jemand hier vorne gesagt, im Blick auf ein Video, den er gezeigt hat, macht so, als sei nichts gewesen. Er fragt gar nicht groß nach und fühlt sich da wohl wie ein Fisch im Wasser in seinem neuen Kräutergarten. Ja. Okay, was lehrt uns die Geschichte? Nächste Folie. Wie bereits schon vorher, das ist eine Frage der Identität, diese ganze Geschichte. Identität entscheidet, so haben wir es gehört. Das Dilemma, ein Mensch, der keinen festen Sitz im Leben hat, keine gefestigte Identität, unreif wie ein Kind. Und für Isebel ist das der Traummann überhaupt. Sie kann gar keinen besseren Mann finden. Ey, die haben nie Streit gehabt zu Hause, glaubst du? Ahab hat immer alles gemacht, was sie wollte. Tolle Ehe. Sind schon 25 Jahre verheiratet, wir haben noch nie gestritten. Ahab eine Marionette. Ich habe bisher zwei Typen dieser unreifen Menschen als Leiter erlebt. Das erlebst du auch. Da gibt es einmal diese Ahab-Typen, die leiten, aber denen bedienen sich andere Kräfte. Und dann gibt es diese anderen, ich würde mal sagen, wir haben auch mal König Saul angeschaut, diese Saul-Typen oder diese in der Politik vielleicht diese Kim Jong-un-Typen, völlig unreife Personen, erwachsene Kinder, Kleinkinder, die an der Macht sind und ihre Macht missbrauchen und wie mit einer Fackel an der Tankstelle rumlaufen, ja? Wie ein Kind, was mit der Fackel an der Tankstelle rumläuft. Beides ist fatal. Die eine Sorte ist fatal, die treffen einfach keine Entscheidung, die führen nicht, die leiten nicht. Da geht es einmal nach links, einmal nach rechts und da sind irgendwelche Leute, die im Hintergrund die Fäden in der Hand haben. Und dann gibt es die anderen Typen, die missbrauchen ihre Macht. Das gibt es übrigens auch im geistlichen Ding, da gibt es übrigens Pastoren, die entweder zu der einen Sorte gehören oder zu der anderen. Das ist eine total fatale Sache. Und das erlebst du in der Politik, das erlebst du in der Gesellschaft, das erlebst du vielleicht sogar bei dir am Arbeitsplatz. Vielleicht hast du einen Vorgesetzten, der so ein Ahab-Typ ist, der nicht entscheiden kann, wo es nicht vorwärts geht, wo ständig dann auch Unruhen, Unfrieden da ist. Vielleicht hast du auch einen Saul-Typ, einen Kim Jong-un-Typ als Vorgesetzten. Einer, der die Macht missbraucht, der eigentlich da gar nicht hingehört. Der aber froh ist, dass er an den Hebeln der Macht sitzt. Und das ist ganz schön schwierig, mit so jemandem zusammenzuschaffen. Es ist möglich. Elia ist ein bestes Beispiel dafür. Er ist Prophet Gottes und ihm gelingt das in dieser Zeit trotzdem aktiv zu sein. Das mit der Identität ist so ein wichtiges Thema für uns. Also wir können ja jetzt nicht über andere Leute entscheiden, aber das ist so ein wichtiges Thema für uns. Und wir können das tatsächlich ohne Gott einigermaßen hinbekommen. Es gibt wirklich einen Haufen Leute da draußen, die sind reif, gestandene Persönlichkeiten, haben mit Gott überhaupt nichts am Hut und machen einen guten Job. Wir wissen das, ob das in der Politik, in der Wirtschaft oder wo ist. Aber es ist schwer. Die Gefahr, zu Fall zu kommen, ist weitaus höher, sehr, sehr hoch sogar, wenn wir nicht auf dem richtigen Fundament stehen. Und darum lernen wir hier auch durch diese Geschichten durch die Bibel. Wir haben eben im Lied gesungen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, du großer Gott, wenn ich auf dein Wort achte, wenn ich mir das anschaue, wie du Menschen geführt hast, die tatsächlich mal auf die Schnauze gefallen sind, die auch wieder aufgestanden sind, die ihre Identität in dir gehabt haben, dann merke ich, wow, darauf kommt es an. Und das ist doch der Grund, warum wir hier durch die Bibel lernen, weil wir viele Wege haben, viele Möglichkeiten, um das zu sehen, um das zu erkennen. Gott hat das Dilemma erkannt, wie schnell wir da reinkommen, dass wir nicht reif sind. Wir sind ja als Menschen nicht von uns aus selbst diszipliniert. Und Gott hat uns, gibt uns einen Weg, wie wir auf dem richtigen Fundament stehen können und wie wir darin wachsen können, wie wir da eine Plattform schaffen. Deshalb dreht sich bei uns vieles um Jesus Christus. Bitte zeig mal den nächsten Vers. Es heißt im Neuen Testament, im 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Grund, Felsen. Identität heißt, ich stehe auf etwas Festem. Ich habe eine feste Grundlage. Und Gott sagt, Paulus schreibt das hier, im Korinther, den Korinthern, einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist. Der ist Jesus Christus. Du kannst ohne Jesus durchs Leben gehen, du kannst eine reife Persönlichkeit sein oder werden, aber Gott gibt uns die Möglichkeit, das so leicht zu haben, zu sagen, hey, hier ist ein fester Halt, da kannst du dich immer 100% drauf verlassen. Und dieser Fels, dieser Boden, der gibt nie nach. Und deshalb ist Gott gekommen, ist Mensch geworden, um uns diese Möglichkeit zu geben, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid, die ihr mühselig seid, die ihr unreif seid. Ich will euch Erlösung geben. Ich will euch erquicken. Und im nächsten Vers, ich habe noch einen Vers mitgebracht, das passt auch gut zu unserem Weinstock-Thema hier, zu unserem Weinberg-Thema. Da sagt Jesus selbst, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Was heißt das? Da entsteht ein Reifeprozess. Eine Frucht kann nicht von selbst aus reif werden. Diese Frucht muss am Weinstock bleiben, sonst verdorrt sie. Ja? Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist brutal schwer. Ich relativiere das mal noch ein bisschen. Es ist brutal schwer, ohne ihn irgendwas zu tun. Aber die Sicherheit, die Garantie, dass du was bewegen kannst, die haben wir hier. Dass du nicht verdorrst, sondern dass du reif wirst. Wir wollen alle reif werden. Wie werden wir denn reif? Indem wir versorgt werden, indem wir an Gottes Versorgungslinie dranhängen. Das ist das A und das O, das ist das Wichtigste, die Grundlage überhaupt. Das galt übrigens auch für Ahab und Isabel. Wir werden das... In 3 Wochen wird Jürgen über dieses Gericht sprechen, was dann über Ahab kam. Das galt sogar für ihn. Und Ahab tut dann sogar Buße mal für kurze Zeit. Und das gilt auch für uns. Was ist die Grundlage? Nochmal zurück zu Naboths Weinberg. Also hier kommen wir zum Eigentlichen. Bitte mal den nächsten Punkt, das Dilemma der fehlenden Entscheidung. Das ist ja unser Kernpunkt heute. Ahab wird, nachdem Elia dann zu ihm gekommen ist und wird ihm sagen, Ahab, was hast du getan? Die Frage stellen, wieso, was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Stimmt, er hat nichts gemacht. Isabel hat es gemacht. Sie sagt im Vers 7, ich werde dir den Weinberg des Jesreeliters Naboth geben. Aber das ist das Fatale. Wenn wir nichts machen, wenn wir nicht den Mund auftun, dann haben wir gemacht. Ich wurde wieder erinnert an das Dilemma der über 100.000 Abtreibungen in unserem Land. Jedes Jahr, wir reden immer von dem Holocaust. Der Holocaust ist längst überwunden durch die Abtreibungen, die in unserem Land geschehen. Menschen, die im Mutterleib getötet werden. Ey, das ist eine Tragik.
Oh, das ist ja nur so ein Ding.
Das ist ein Menschenleben. Und wer nichts macht, macht auch etwas. Drittes Reich, ja. Ich möchte einfach nochmal da zurückkommen, weil ich war, als wir in Israel waren, waren wir in Yad Vashem gewesen. Gehört ja so dazu, diese Holocaust-Gedenkstätte. Und es hat, ich habe nicht gedacht, dass mich das nochmal so anspricht. Das kennt man aus der Geschichte, aus Erzählungen, aus. Wir haben das ja nach vorne, vorwärts und rückwärts mitbekommen. Ja. Aber das ist mir nochmal so nahe gegangen. Gerade auch im Blick hier auf diese Geschichte. Ein Volk, was weitestgehend nichts gemacht hat. Nichts getan hat. Und dann siehst du dieses Museum, diese Gedenkhalle, da gibt es einen Spiegelraum, wo 1,5 Millionen Kinder gedacht wurden, die umgebracht wurden. Dann ein Riesenlabyrinth hat man neuerdings eingerichtet. Ich habe euch das mal mitgebracht, steht schon da. Das ist ein Riesenlabyrinth. Also da gibt es Wege zwischen, da kannst du Kilometer weit laufen und überall sind Tafeln angebracht und du siehst, wie viele Menschen, Millionen Menschen ihr Leben lassen mussten, weil der Großteil nichts gesagt hat. Eine Tafel hat mich besonders geschockt. Bitte mal das nächste Bild. Ja, das sind jetzt nämlich das Tal der zerstörten Gemeinden oder der verlorenen Gemeinden. Überall, wo Judengemeinden vernichtet wurden. Ja, und dann taucht da plötzlich auf Stuttgart, Ludwigsburg, Schwäbisch Gmünd und so weiter und so fort. Warum bringe ich das hier nochmal hin? Nun, ich habe es eben erst gesagt, keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Wir müssen auf der Hut sein, wie wir leben, was wir tun, wo wir schweigen und wo wir den Mund auftun. Der Geist Isebels macht mundtot. Und wir alle neigen dazu, zu einer gewissen Nachlässigkeit. Wir alle schwimmen gern mit. Wir lassen uns gerne treiben in der Gesellschaft. Und wir merken vielleicht gar nicht, was die Uhr geschlagen hat. Klar, es tut schon weh, ja, wenn man so eine Demo geht, Bildungsreform, und du wirst dann dahingestellt wie so irgendeiner, so ein Extremer, so ein Fundamentalist, so ein, was, da gibt es ja genug Worte, homophob. Und du sagst, hey, ich liebe die Menschen doch alle. Das tut schon weh. Aber das zeigt etwas. Das ist dieser Geist Isebels. Du weißt das auch, wenn du auf der Arbeit bist mit Kollegen zusammen und du sagst irgendein Thema. Es gibt so ein paar Stichworte, die könnte ich hier mal nennen. Wenn du die in den Raum wirfst, dann werden alle hellhörig oder sagen, bist du auch so einer? Ja? Letzte Woche, vorletzte Woche, da hat Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, ich meine, ich komme mit Krumm immer noch ganz gut zurecht jetzt. Eine kritische Bemerkung gemacht zur Gesetzesänderung für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Da wird sie fast gekreuzigt, diese Frau. Es geht überhaupt nicht darum, vielleicht sitzt hier der ein oder andere auch und sagt, oh, jetzt pass auf, was du da vorne sagst. Ich sage gar nichts dazu. Aber ich finde es tragisch, wenn du in einem Land bist, eine Ministerpräsidentin nicht eine kritische Bemerkung machen darf zu einem Thema und wo sich dieses Thema hinentwickelt und sie wird fast im Sinne Isebels aus der Stadt geschliffen und gesteinigt. Das ist der Geist Isebels, der mundtot macht. Der eine ganze Gesellschaft benutzt, um in eine bestimmte Richtung zu gehen und die den Mund aufmachen, die werden standesrechtlich erschossen, noch im Namen Gottes vielleicht, wie wir das hier sehen bei Isebel. Die Menge dachte, naja, der Naboth wird sich schon irgendwas geleistet haben. Die haben ja gefastet und gebetet. Und wenn wir da nicht aufpassen, haben wir nämlich wieder die alten Zeiten. Die alten Zeiten. Die fehlende Identität Ahabs macht es dem Geist Isebels erst möglich zu handeln, damit das tödliche Spiel seinen freien Lauf hatte. Also, das Kernthema, das Dilemma der fehlenden Entscheidung. Ich habe eben kurz Bildungsreform genannt. Ich habe mal geklickt, es gibt circa 500.000 Links, wo das Thema Bildungsreform im Zusammenhang steht mit sexueller Identität. Und das Problem dabei ist, dass bei der Frage der sexuellen Orientierung oder Identität bereits bei Kindern ihre Identität in Frage gestellt wird. Das ist das Problem. Es fängt bereits bei kleinen Kindern an. Früher waren diese Diskussionen auch da vor ein paar Jahren, aber sie begannen nicht schon im Kindergarten, wo Kinder ihre Identität in Frage gestellt wird, wo gefragt wird, bist du überhaupt ein Männlein oder ein Weiblein? Wie empfindest du und so weiter? Das Ziel des Ganzen ist meine persönliche Meinung, wie der Paulus manchmal sagt. Dies ist nicht Gottes Wort, dies ist meine Meinung, prüft es. Das Fatale daran ist, wenn du es schaffst, einen Menschen möglichst früh die Identität zu rauben, dass es nicht mehr richtig weiß, wer bin ich eigentlich, dann ist es sehr, sehr schwer, dass ich dort was setzen kann in diesem Menschen. Dass dieser Mensch eine Person wird mit einer starken Identität. Und auch, dass Gott da drin fußen kann. Ja? Wenn Jesus sagt, kommt zu mir, es gibt keinen außer mir, dass ihr in mir seid. Wer bin ich denn eigentlich? Und das ist was ganz Fatales in unserer Gesellschaft. Das ist auch wieder dieser Geist Isebels, der versucht zu manipulieren. Und je schwächer Menschen sind in ihrer Identität, das weißt du ja selbst auch, wenn du eine schwierige Herkunftsfamilie hast, dann hast du zu kämpfen. Wer bin ich überhaupt? Dann geht es dir vielleicht extrem schwer, wenn du in einer Arbeitssituation drin stehst, die kaum zu handeln ist. Und dann kommt noch dieser Hintergrund dazu, deine Prägung mit dazu. Das sind alles solche Dinge. Und der Punkt ist, Gott will es anders machen. Gott will, dass wir eine Identität finden, dass wir als Männer, als Frauen, Männer und Frauen aus seinem Herzen werden können. Das ist ein Prozess, ein langer Prozess, aber wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Und eigentlich die Anwendung von dem Ganzen sehen wir jetzt hier im letzten Punkt, triff Entscheidungen. Das Dilemma der fehlenden Entscheidung. Schauen wir uns nochmal die drei fehlenden oder die drei Nicht-Entscheidungen an von Ahab. Also er trifft ja auch Entscheidungen, indem er keine Entscheidung trifft. Ich bin jetzt sauer und gebe meinem Zorn Raum. Das zweite, ich werde passiv und lasse Isebel machen. Und das dritte, ich tue das, was Isebel mir sagt und lasse es mir gut gehen. Ich glaube, wir stehen auch in der Gefahr, diese drei Nichtentscheidungen zu treffen. Hier dieser erste Punkt, ja, da ist zum Beispiel Groll in uns, bei dem wir uns verweigern zu handeln. Wir sind verbittert aufgrund unserer Biografie. Oder bei diesem zweiten Punkt, diese Passivität. Passivität könnte man auch mit Disziplinlosigkeit vergleichen. Ich lasse mich einfach gehen, ich lasse laufen, ich lasse schleifen. Oder irgendwann hänge ich da, boah, hey, jetzt habe ich mir doch echt was verdient und dann lade ich mir im Internet einen Haufen Müll runter. Ich habe mir es ja verdient. Oder ich werde bitter mit meinen Mitmenschen. Ich lasse einfach meine Natur freien Lauf. Ich habe doch das Recht dazu. Oder vergrab mich in meiner Höhle oder was auch immer. Passivität kann so viele Formen haben. Und das Fatale ist, auch hier wieder, da kommt dieser Geist Isebels, den ich bewusst mal so nenne, da kommt die Sünde in mein Leben. Und das hängt auch mit dem dritten Punkt zusammen. Ich tue das, was Isebel mir sagt und lasse es mir gut gehen. Ich lasse mich einfach steuern, führen. Ja, und je lockerer ich drauf bin, das geht ja so einfach. Und du merkst vielleicht nicht, das merkt man häufig über einen Zeitraum nicht, wie du deine Seele der falschen Sache verkaufst. Ahab checkt das vermutlich hier gar nicht, dass er längst seine Seele verkauft hat. Im 1. Könige 21, Vers 25 heißt es, das Zeugnis von Ahab. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isebel verführt. Boah, das ist ein Zeugnis. Willst du das Zeugnis mal über deinem Leben haben? Wer deine Isebel auch immer ist. Und Abhilfe können wir schaffen, indem wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich möchte dich echt ermutigen und herausfordern. Triff Entscheidungen. Mit den richtigen Entscheidungen kommst du aus dem Dilemma raus. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an am Schluss. Und zwar diesen ersten Punkt. Was sagt Ahab? Ich bin jetzt sauer und gebe meinem Zorn Raum. Also er sagt es nicht, er denkt es halt. Ja? Die Frage an uns ist da Groll, ist da Frustration? jobmäßig, gemeindemäßig, familienmäßig. Es können so viele Ursachen haben, Vergangenheit, du weißt selbst vielleicht gar nicht, woher das kommt. Dann ist der erste Schritt, spuck's aus. Okay, Ahab hat es auch ausgespuckt bei seiner Alten da. Aber es war die falsche Adresse. Spuck's aus bei den richtigen Leuten. Kennst du diese Menschen, denen du dein Leid vorheulst? Oh, mir geht's ja so schlecht. Oh. Und die Leute klopfen dir nur auf die Schulter und sagen, ja, du hast ja so recht. Und die vielleicht dir noch helfen, sagen, du, ich kümmere mich darum. Such dir die richtigen Leute, die richtigen Ratgeber. Und ich behaupte mal, die gibt's, die du weißt, wohin du dich wenden kannst. Ob das fang an in deinem Hauskreis, fang an in deinem Freundeskreis, wo du wirklich merkst und spürst. Und wenn du Jesus hast, wenn du einen Heiligen Geist hast, dann weißt du, das sind reife Leute. Der sagt vielleicht nicht immer das, was so gut ist, was ich gut finde, aber das hilft. Du such dir jemanden, wir haben ein Seelsorgeteam und, und. Das ist heute wichtiger als je zuvor. Spuck's aus an der richtigen Adresse, nicht an der falschen. Nicht da, wo Leute sind, die diesen Geist Isabels, die dich noch bestärken in deinem Weg und dich einfach weiter marschieren lassen. Ich habe das öfters gesagt, weißt du, oftmals sind die Dinge, die uns am meisten wehtun, die Dinge, wo vielleicht Gott in unser Herz was reinreden will. Was wäre denn das Richtige gewesen bei Ahab? Jemand hätte gesagt, Mensch Ahab, steh mal auf, sag mal, was ist denn eigentlich los mit dir? Und ihm gesagt, Ahab, das geht nicht. Was du da machst, ist Sünde. Das hätte er nicht hören wollen. Und dann spuck's aus bei Gott und feier nicht deine Pity-Party. Kennst du Pity-Party? Mitleids-Party. Habe ich auch in der Vergangenheit schon einen Haufen gefeiert. Ich habe sogar mal eine mit Kerze gefeiert, da war ich in Afrika gewesen. Ich habe mich so allein gefühlt, damals Anfang 20, hatte Geburtstag gehabt und keiner wollte was mit mir zu tun haben. Da habe ich meine Kerze aufgestellt und habe einen Brief geschrieben an die Heimat. Mir geht's so schlecht, ich habe niemanden, das ist alles so. Boah. Pity Party. David sagt im Psalm 28 jetzt mal den Vers: Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels. Mein Fels, meine Identität, da wo ich drauf stehe. Ich strebe wieder auf dieses, wo bin ich eigentlich? Wohin gehöre ich eigentlich? Ich stelle mich auf den Vers: Zu dir, Fels, zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels. Und dann in Vers 2 heißt es: Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, meinen Frust, alles rausbringe. Und dann Vers 3, reiß mich nicht weg. Und hört mal, was er betet. Reiß mich nicht weg mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die friedlich reden mit ihren Nächsten, aber Böses in ihrem Herzen haben. Diese Isabels, ich wehr mich dagegen. Die friedlich mit mir reden, die genau mich noch ermutigen, in diese Richtung zu gehen. Ich stehe dagegen auf, ich treffe die Entscheidung. Ich sage, nein, Herr, ich will in dir sein. Ich will in dir gegründet sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: Aufgrund dieser Aussage von Ahab, die wir vorhin gehört haben, fehlt es dir an geistlicher Disziplin. Ahab lässt sich gehen. Fehlt es dir an geistlicher Disziplin? Mal ganz ehrlich, fang doch mal an mit der sogenannten stillen Zeit. Stehst du morgens noch auf? Nimmst du eine Zeit, 20 Minuten, Bibel lesen, beten? Da fängt es an, das sind kleine Punkte, das sind kleine Dinge vielleicht. Oder das kann auch das Geben sein. Dreht sich bei dir alles um Geld, um Besitz? Oder sagst du, hey, Gott an erster Stelle, ich gebe meinen Zehnten am Anfang des Monats? Das können so solche kleine Disziplinen sein, bei denen wir lernen. Und wenn wir das nicht verstehen, dass unser Leben, geistliches Leben, genauso eine Disziplin ist wie unser normales Leben, dann haben wir verloren. Das ist kein Kavaliersdelikt. Alle, die hier sitzen, ich behaupte mal, alle achten auf ihren Körper. Ihr seht alle so toll aus. Ja, wir achten auf unseren Körper, wir achten, dass wir nicht zu viel reinmampfen und essen, wir achten auf Bewegung, wir gehen zum Arzt und wenn da irgendwo ein Wehwehchen ist, boah, unbedingt Krebsvorsorge hier und da und alles. Ja? Wir achten darauf, Versicherung, wir umgeben uns mit Schutz, mit Disziplin im Job, du kommst keine Minute zu spät, das weißt du. Im geistlichen Leben, Hängepartie. Und das ist fatal. Und deswegen, weil du das kannst, sage ich dir und mir, entscheide dich, sag Gott, mit dir entscheide ich mich. Geistliche Disziplin. Ich habe so ein paar Erinnerungen auf meinem Handy drauf. Die kommen jeden Morgen, poppen die ab, die erinnern mich an Dinge, die ich geistlich tun soll. Manchmal drücke ich sie auch einfach weg. Ja? Kann man ja auch. Aber das poppt immer wieder auf. Das weiß ich, wird immer wieder neu erinnert. Das heißt, schaut euch mal den Vers an. im 2. Timotheus 1, Vers 5 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben oder Furchtsamkeit, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Da steht Selbstdisziplin. Gott hat dir einen Geist, deswegen kann ich das so sagen, Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben. Du hast das Potenzial in dir. In dem Moment, wo du sagst, Gott, ich entscheide mich für dich, ich entscheide mich dafür, dass ich mit dir durchs Leben gehe und ich weigere mich, mich einfach gehen zu lassen. Ich weigere mich, da einfach Dinge durch mich fließen zu lassen. Und in dem Moment passiert was. Vielleicht noch nicht in der Ausführung, vielleicht wirst du morgen wieder auf die Schnauze fallen und wieder und wieder und wieder. Aber in dem Moment, wo du das zum Gebet machst, passiert was. Und der Heilige Geist in dir wirkt. Denn du hast keinen Geist der Angst, einen Schlappschwanzgeist, sondern einen Geist der Zucht. Manche übersetzen Besonnenheit, finde ich viel zu schwach. Zucht, Selbstdisziplin. Wow, das ist ja richtig cool. Der Heilige Geist, mein Trainer, mein Mentor. Ja, wie wenn du da beim Kiesertraining da stehst und steht einer neben, nochmal und noch mehr, du schaffst das. Ja? Gott ist bei dir und er gibt dir diese Kraft, das zu tun. Entscheide dich nur dafür. Wenn du das nicht tust, dich hängen lässt, geht's dir wie Ahab. Und Isabel macht ihr Ding dadurch. Und das Letzte, lässt du dich mittreiben? Ich tue das, was Isabel mir sagt und lass es mir gut gehen. Lässt du dich einfach mittreiben? Früher gab es mal ein Lied, das haben wir früher in der Sonntagsschule gesungen. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Lassen sich von allen anderen treiben. Sollten wir mal einführen hier im Worship-Team. Offenbarung 3, Vers 1, schaut mal den Vers. Da ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst, aber du bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben, denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. So was hören wir nicht gern. Boah, du bist tot. Hey Roland, du bist tot. Du predigst zwar davon, aber ey, das ist so tot. Das hören wir nicht gern, oder? Aber es ist manchmal gut, es zu hören. Wach auf, sagt Gott. Interessant, hier heißt es nicht, die Gemeinde betet, Herr, lass mich aufwachen. Oder Herr, stärke mich, beten wir auch oft. Hier steht eine Bibel, wach auf und stärke das Übrige. Entscheide dich, wenn du dich nicht entscheidest, Herr, lass mich morgen früh aufstehen. Wenn du das willst, dass ich stille Zeit mache, dann kannst du mich, bevor der Wecker klingelt, eine halbe Stunde vorher wach machen. So ein Quatsch. Ja? Entscheide dich und stell den Wecker. Und wenn der Wecker klingelt, dann bleib nicht liegen. Herr, wenn du willst, du siehst, ich bin noch so müde. Du kannst machen, dass ich jetzt aufstehe. Solche bescheuerten Gebete. Ja? Nein, du stehst auf. Hey, das kostet Kraft, das kostet Energie. Und dann erlebst du, wie Gott das macht, wie Gott durch dich führt. Das sind alles Dinge, die hängen mit Entscheidungen zusammen. Und abschließend möchte ich euch diesen Vers noch mitgeben. Ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe. Das ist Gottes Bestimmung. Vielleicht fühlst du dich jetzt der ein oder andere wieder ein bisschen überfordert. Boah, das war wieder lauter Imperative da und so, ja. Gott hat dich dazu bestimmt. Ey, du bist sein Kind. Du bist ein auserwähltes Geschlecht. Er hat dich dazu erwählt. Er hat einen wunderbaren Plan dazu. Aber er möchte dich hier nochmal ermutigen. Entscheide dich. Er gibt uns diese Geschichte von Ahab und sagt, schau mal, wie fatal das ist. Er zeigt uns diese Isabel und zeigt, diese Isabels, die gibt es auch heute in Form von Menschen, in Form von Philosophien, im Zeitgeist und alles. Und wir wissen das alle, wir hängen da mittendrin. Und er ermutigt uns, er fordert uns heraus, entscheide dich. Und ich entscheide mich wieder neu auf diesen Fels Christus zu gehen, neu an Jesus festzumachen und sagen, Herr, und ich höre nicht auf. Das heißt in der Schrift, wir sind nicht von denen, die da weichen. Das heißt, wir geben nicht auf, wir wollen dranbleiben. Auch wenn du es nicht immer emotional nachempfinden kannst. Gott will eine Generation, die Entscheidungen trifft, Männer und Frauen aus seinem Herzen, die losgehen, die bereit sind, Risiko einzugehen, die bereit sind, Dinge auch mal falsch zu machen, aber die einfach sagen, ich stehe auf. Ich stehe auf. Und mein Wunsch ist an dich und an mich, an uns alle, dass wir das tun können. Lass uns nur aufstehen jetzt und zusammen beten. Nee, wir bleiben sitzen. Komm eben schon mal nach vorne. Tradition, ja? Lass uns noch aufstehen. Wir bleiben mal sitzen. Und wir beten. Vater, ich danke dir jetzt, dass du hier bist, dass du uns die Bibel gegeben hast, dein Wort, das ist so der Hammer, das ist so aktuell, das ist schon über 3000 Jahre alt und das spricht in die heutige Zeit. Und ich danke dir, Gott, dass du jetzt hier bist und dass du uns begegnen möchtest, jetzt gerade in dieser Situation. Und Herr, ich weiß das selbst von mir, wie schnell ich wieder in diese Trägheit reinkomme und einfach laufen lasse. Wie es viel bequemer ist, im Sessel zu sitzen und es laufen zu lassen, anstatt Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß, in dem Moment, wo wir wieder neu sagen, Herr, hier bin ich, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, gib mir deine Kraft. Ich kann es nicht, aber ich entscheide mich für diesen richtigen Weg. In dem Moment bist du wieder neu da, weil du sagst, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass er hingeht und Frucht bringt. Ich möchte dich jetzt, während unsere Augen geschlossen bleiben, herausfordern, wenn du gemerkt hast, wow, ich soll da einfach nochmal neu eine Entscheidung treffen. Entscheidung treffen, das kann irgendeine Kleinigkeit sein. Das kann aber was Großes sein, zu sagen, Gott, ich sehe, ich bin dran. Ich möchte mich nicht wie ein Ahab treiben lassen, sondern hier und jetzt stehe ich auf zu deiner Ehre. Möchte ich ermutigen, jetzt aufzustehen, wenn du das bist. Und dann möchte ich einfach für dich beten. Mach das jetzt, da wo du bist. Steh einfach auf, wenn du sagst, Herr, ich will nicht wie Ahab sein. Ich möchte ein Mensch sein, der von dir geführt wird. Ich möchte ein Mensch sein, der nicht durch die Medien gelenkt wird, sondern von dir allein. Du musst dich natürlich auch das nicht manipulieren lassen, weil jetzt 60% aufsteht oder 80. Vielleicht ist es einfach auch was, eine Sache, die du mit dir alleine ausmachst. Aber für diejenigen, die jetzt aufgestanden sind, ich möchte dich einfach nochmal senden in deinen Alltag, da wo du bist. Und Herr, du siehst jetzt hier deine Männer und Frauen. Du siehst jetzt diejenigen, die sagen, Herr, hier bin ich. Du siehst diejenigen, die sagen, wow, da gibt es Dinge, wo ich versagt habe, wo ich auf die Nase gefallen bin. Aber wieder möchte ich aufstehen. Und ich entscheide mich für dich. Ich entscheide mich für deine Kraft. Ich entscheide mich für den Heiligen Geist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm du jetzt auf die Gemeinde. Komm du jetzt einfach und erfülle du jeden Einzelnen neu mit deiner Kraft. Du sagst, du bist kein Geist der Furchtsamkeit, der Angst, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Disziplin. Und ich möchte dich bitten, dass du hier meine Brüder und Schwestern wieder neu ausrüstest mit dieser Kraft, mit dieser Disziplin, die ihnen hilft, wenn sie morgen, wenn sie vielleicht heute schon an diese Übungen drangehen, dass sie Männer und Frauen sind, die nicht wie Ahab sind, sondern wie Elia. Botschafter für dich. Danke Gott, dass du hier bist. Danke für deine Kraft, danke für deine Gegenwart. Und Herr, ich möchte jetzt symbolisch mit meinen Brüdern und Schwestern hier auf diesen Felsen zurückstehen. Der Fels heißt Christus. Du bist der Grund. Und symbolisch wieder neu eingepfropft werden in diesen Weinstock, der uns versorgt. Herr, ich bitte dich dafür, dass du Reife in uns wirkst, dass wir uns entwickeln können. Und da, wo wir einen auf den Deckel kriegen, vielleicht aufgrund von diesen Entscheidungen, die wir treffen, schütze und bewahre du uns. Umgib du uns mit deinem Schutz. Und stärke uns. Lass uns jetzt nochmal gemeinsam aufstehen und einfach das Bekenntnis singen, dass wir in seinen Arm laufen, dass wir zu ihm kommen. Bei ihm sind wir gut aufgehoben.